meine Vision war es, Mut zu machen dadurch, ja? Also das ist das, was ich gespiegelt bekommen habe. Und mir tut's eigentlich leid, dass ich nicht den Zeitraum danach noch intensiver genutzt habe, um noch mehr Leuten Mut zu machen, zu sagen und zu zeigen, hör mal, es ist vollkommen okay, sich zu outen, und ich hatte jetzt Glück mit meiner Familie, aber vielleicht hast du das Glück, deine Familie zu finden. Das muss ja nicht deine leibliche Familie zu sein. Und dass ich dieses Potenzial nicht so genutzt habe, weil jemand gesagt hat, wir machen das nicht, das ist das Einzige, was ich bereue. Ob ich Rollen nicht bekommen habe, weil ich mich als schwul geoutet habe. Der hat wirklich alles angekündigt, was er macht. Also er hat geschrieben, ich komme um 19.30 Uhr mit dem Bus, dann laufe ich 5 Minuten und dann stehe ich am Eingang. So, und dann weiß ich, ah, okay, dann nehme ich den Hintereingang. Aber es war wirklich so, der stand dann da vorne. Und das gab dann mehrere Situationen auch, wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist jetzt uncool, weil ich muss ja selbst irgendwie vom Theater nach Hause kommen. Und wie mache ich das, ohne dass er mir dann nach Hause folgt, weil Theater ist ja auch okay.
Du kannst über welche Stadt sprechen wir? Berlin.
Du kannst ja niemanden verbieten, ins Theater zu gehen. So, also klar, hat er dann irgendwann Hausverbot bekommen, aber das war auch fürs Theater erstmal ein schwerer Schritt zu verstehen, da jetzt jemandem Hausverbot zu geben.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meryl Deep Talk. Das ist dein Podcast für gute Gespräche mit bekannten und spannenden Persönlichkeiten. Du kennst das schon. Nimm dir Zeit, gönn dir eine Stunde gute Gespräche, lass dich inspirieren, und vor allem geht es mir ja immer darum zu erfahren, wann brauchten Menschen im Leben eigentlich besonders viel Mut, wann haben sie gezweifelt und wie gehen sie mit den Veränderungen um, die diese Welt immer mit sich bringt. Heute bei mir zu Gast ein junger Mann namens Lukas Sauer. Er ist nicht nur Schauspieler, sondern er hat schon ganz viel im Leben gemacht. Ursprünglich mal studiert, dann kam Modeling, dann kam Schauspiel dazu. Schauspiel übrigens auf der Theaterbühne und vor der Fernsehleinwand und bis hin zum Kino. Und ich bin sehr gespannt, denn Lukas ist jemand, der hat in einer Dating-Show ursprünglich angefangen, dadurch Bekanntheit erlangt und wurde dann erstmal als der Typ aus der Dating-Show abgestempelt und damit gnadenlos unterschätzt. Und das finde ich ja besonders spannend. Wie geht man damit um? Denn, dass er viele Talente hat, das wirst du heute im Gespräch noch hören. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Hallo Lukas.
Hi, vielen Dank für diese tolle Anmoderation.
Ach, von Herzen gerne.
Nee, wirklich.
Man tut, was der Job einem so vorschreibt, ja. Weißt du?
Du wirst gezwungen, Dinge zu sagen, die wahr sind, aber schön verpackt.
Genau. Ich werde gezwungen, dass die Dinge wahr sind, und ich muss sie aber natürlich auch wahnsinnig eloquent und schön darstellen.
Das hast du geschafft.
Es ist ja ein permanenter Versuch, die Leute davon zu überzeugen, dass ich sprechen kann, weißt du?
Ja, und das kannst du offensichtlich neben gut aussehen, ein zweiteres Asset.
Ah, das ist nett, weil du bist ja auch Moderator. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gesagt.
Mhm, aber
ja.
Jetzt.
Ja, guck mal. Sag mal, du kommst, wenn ich es richtig gesehen habe, ganz frisch von Alles, was zählt sozusagen.
Das ist vollkommen richtig, ja.
Ha.
Abgedreht. Ich bin noch warm quasi. Noch warm gedreht, nicht nur durch die Temperaturen, sondern auch da am Set, ja. Das ist richtig.
Aber was Cooles, oder? Also ich meine, das ist ja eine Serie, die gucken wahnsinnig viele Menschen. Das hat jeder schon mal gehört, dass es das gibt. Wie war es für dich?
Ich liebe so Daily-Formate. Ich habe ja schon Unter uns gedreht vor 10 Jahren, GZSZ vor 3 Jahren. Und ich liebe das einfach. Man hat jeden Tag was zu drehen, gibt tolle, spannende Geschichten zu erzählen. Und viele der Kollegen kannte ich auch schon. Das ist schön, da fällt immer so ein bisschen Druck weg, wenn man an ein Set kommt, wo man schon 2, 3 Kollegen kennt und diese soziale Ebene ein bisschen wegfällt, weil man sich einfach auf die Arbeit konzentrieren kann.
Ja, voll. Dann hast du ja im Prinzip auch alle Daily Soaps durch, ne? Die großen.
Also Dailies, ja, das, aber mein Ziel ist es, da gibt's ja noch ein paar Telenovelas, die auch in einem täglichen Format laufen. Allerdings werden die nicht als Daily bezeichnet, sondern als Telenovela, weil die immer wieder so abgeschlossene Zyklen haben, wie Rote Rosen oder Sturm der Liebe. Das ist so noch mein, das steht alles noch auf meiner Bingo-Karte.
Das steht noch auf deiner Bingo-Karte.
Ja.
Das wäre auch meine Frage. Würdest du das gerne machen? Das war jetzt eine Gastrolle, habe ich verstanden, für eine Sequenz.
Absolut.
Würdest
richtig.
Du gerne dauerhaft in einer Daily Soap Telenovela stattfinden?
Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Also cool ist es natürlich, dass man dann täglich drehen darf, dass man in einem größeren Publikum auch über einen längeren Zeitraum bekannt wird. Auf der anderen Seite mache ich so viele Dinge. Ja, ich moderiere, ich habe mein Social Media, was immer mit einem Kompromiss einhergehen würde. Also Also ich hätte auf jeden Fall Bock, über einen längeren Zeitraum in einem Team mitzuwirken, weil das ist das, was ich gestern Abend gemerkt habe. Ich habe Sachen gepackt, weil ich heute noch weiter nach München fahre und wurde so ein bisschen melancholisch und ich wusste nicht, woran es liegt. Und dann ist mir, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und habe mich wahnsinnig auf den Talk heute gefreut und das dann auch daran festgemacht, dass ich es liebe, mit Menschen zu arbeiten. Und diese Phasen, wo ich allein vor dem Computer sitze, plane, organisiere, Konzepte schreibe und so, die sind wichtig und die das kann ich auch und das macht mir auch Spaß. Aber es ist halt auch oftmals, ich will nicht sagen einsam, aber ich liebe den Austausch. Ich liebe es, in Kommunikation zu gehen. Und wenn ich das nicht habe, dann fehlt mir was. Also das wäre ein weiterer Vorteil, auch in einer täglichen Serie für einen längeren Zeitraum zu drehen, weil man so ein Ensemble, so ein Cast, so ein Teamgefühl bekommt.
Ich bin voll bei dir und ich würde tatsächlich sagen, dass es schon irgendwie einsam ist. Ich kenne das, dieses am Schreibtisch, du planst Social Media Content, du machst dein Ding, du hast Kundengespräche, du irgendwie schreibst deine Angebote oder wie auch immer. Das ist schon ein großer Teil, auch sehr viel alleine, weil du und ich sind natürlich eher so jobgetrieben und dann kommt ein Job, wir erledigen den und dann ist er vorbei.
Ja.
Das ist ein Riesennachteil, es gibt kein festes Team. Genau, mir fehlt das auch oft. Ich kann super gut damit relaten. Das ist halt ein bisschen allein.
Und dann ist es aber wieder so schön, weil wenn man dann mit Kollegen oder Gleichgesinnten auf einer Couch sitzt.
Ich wurde als Kollegin bezeichnet.
Und gleichgesinnt, du kannst dich selbst einordnen, wo du willst. Ist es wieder so schön, weil es aber auch so echt ist. Und das ist ja das Wichtige im Job, in unserem Job, dass man jetzt nicht versucht, was zu erzeugen. Klar, als Schauspieler gehe ich in Situationen, die nicht echt sind, aber ich versuche schon mit echten Gefühlen, mit meinen Gefühlen, die mein Körper zulässt, in die Situation zu gehen, weil nur dann wirkt es authentisch.
Absolut.
Und dann der Bruch zu, okay, und Cut, Feierabend ist so ein bisschen abrupt. Und eine Schauspielkollegin von mir meinte eigentlich, Schauspiel ist wie Träumen. Ja, du wachst auf und merkst, oh, das ist gar nicht wirklich passiert, aber irgendwie fühlt sich's doch echt an. Und da wieder rauszukommen, das ist immer so eine mit einer kleinen Melancholie verbunden. Und umso schöner ist es, wenn man dann wieder neue Beziehung eingehen darf.
Verstehe ich und ist ein spannender Punkt, genau, weil ich glaube, das unterschätzen viele. Du gibst ja da dein Ganzes rein, deine ganzen Emotionen, dein natürlich Schauspieltalent, aber am Schluss, du fühlst es ja, damit du eben authentisch bist, wie du sagst. Mhm. Und da wieder rauszukommen, das stelle ich mir auch gar nicht so leicht vor, weil du hast ja einen Teil gelebt in dieser Rolle. Das haben wir ja auch schon bei ganz Großen gelesen. Hier, also ist kein Geheimnis, dass ich Lady Gaga liebe. Die hat ja auch in einem Interview gesagt, die ist an der Rolle damals für House of Gucci fast zerbrochen, weil die ja was Böses gespielt hat und aber über einen langen Zeitraum und überhaupt nicht mehr wusste, wer bin ich, wer ist die Rolle.
Ja.
Würdest du sagen, das ist schon ein bisschen so, man verschmilzt eine Zeit lang mit so einem Charakter und auf einmal ist er weg.
Ich finde diesen Traumvergleich ganz gut, weil ich arbeite jetzt nicht so, dass ich da aus persönlichen Erfahrungen meine Kraft oder mein Schauspiel schöpfe, sondern ich arbeite sehr energetisch, aber nichtsdestotrotz habe ich die Situation durchlebt. Also mir wurde 100-mal das Herz gebrochen, bei gute Zeiten, schlechte Zeiten, weil das so eine On-Off-Geschichte war. Und ich bin oft nach Hause und dachte, was ist denn los? Warum? Ich hatte doch so einen erfolgreichen Tag und das lief doch alles super. Ja, aber mir wurde halt laufend das Herz gebrochen. Ich habe immer gehört, nee, ich will, aber ich kann nicht und dann ist es eigentlich eine bewusste Entscheidung auch zu sagen, ja, das war gespielt. Das ist gar nicht, also das muss dann über den Kopf kommen, weil der Körper ist noch total in den Hormonen und in dem Gefühl und dann muss irgendwann der Kopf sagen, so, stopp mal, wir haben nur gespielt. Auf der anderen Seite verstehe ich es halt auch, wenn man sich am Set in den Partner oder die Partnerin verliebt, weil du spielst ja mit Gefühlen und dass ich am Ende nach Hause gehe und sage, so, Feierabend, ich bin verheiratet, mein Mann wartet da. Das ist eine bewusste Entscheidung auch, wo ich dann sage, ja, ich habe vielleicht jemand Guten gespielt, ich habe vielleicht jemand Bösen gespielt. Das kann sein, dass diese Figur ein Teil von meinem Persönlichkeitsspektrum ist.
Ja.
Aber wer ich im privaten Leben bin, das habe ich immer noch selbst in der Hand. Also das ist ein bisschen eine Arbeitsweise, wo man sagt, okay, ja, das Dunkle ist ein Teil von meiner Lukas-Sauer-Facette. Das blähe ich auf für die Rolle. Aber ich kann das auch wieder klein zusammenfahren, wenn ich jetzt privat unterwegs bin.
Damit hast du aber quasi gerade gesagt, dass Filmküsse gar nicht so sehr, die sind natürlich gespielt, aber die bergende Gefahr, dass man sich wirklich verliebt, wenn es dann, weil es eben dann doch auch irgendwie echt ist. Und natürlich die Körper miteinander.
Also, da kann ich jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, aber ich finde schon. Und alles andere wäre auch nicht dem Job des Schauspielers entsprechend, weil niemand möchte jemanden spielen sehen. Ich möchte echte Menschen sehen, die sich echt küssen, die sich echt lieben, die sich echt hassen, die sich echt in die Haare kriegen, weil alles andere ist Laientheater.
Das heißt, du hast dich am Set schon verliebt?
Ja.
Und du hast auch schon die Charaktere gehasst?
Ja. Ja. Ja,
und ist man dann, wenn die Kamera aus ist, wieder so, jo, jetzt chillen wir noch ein bisschen, alles cool? Oder ist es wirklich ein...
Das ist dann der Professionalität geschuldet. Also ich weiß ja auch, Cut, Ende, jetzt ist wieder alles durch. Und dass das halt aber auch eine Zeit braucht. Und dass man dann jetzt nicht von 100 auf 0, das dauert ein bisschen. Also es... Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber man ist als Schauspieler, wenn man beweisen kann, dass man gerade gearbeitet hat, beschränkt haftbar, wenn du zum Beispiel einen Unfall baust, wenn du Auto fährst und einen Unfall baust, das kann sich strafmildernd ausüben.
Wirklich?
Wenn du, weil das tatsächlich ja psychologisch auch was mit dir macht und man so ein bisschen in einem Tunnel ist und das ist Tatsache so. Das heißt, wenn ich dann, gerade wenn wir eine krass intensive Szene gespielt haben, ist es manchmal besser, sich einfach zurückzuziehen und zu sagen, okay, bevor ich jetzt hier in den Deep Talk gehe oder bevor ich mit der Kollegin noch ein Bier trinke, atme ich mal ganz kurz durch und mach meine Übung, um da auch wieder rauszukommen.
Oder du brauchst halt eine Limousine und einen Fahrer.
Ja, natürlich, aber es hat ja nicht jeder die Möglichkeit, wie ich.
Genau. Okay, aber das ist ein spannender Einblick, den du gibst, weil ich glaube, viele können sich das nicht vorstellen, wie intensiv so eine Arbeit eben doch ist. Und was ich ja schon aus meinem vergangenen Leben sozusagen weiß, ist, unser Gehirn kann zum Beispiel ja auch nicht, wenn wir Filme schauen. Ich gehe jetzt mal in eine andere Perspektive. Wenn du einen Film schaust, einen Horrorfilm, kann dein Gehirn nicht unterscheiden, ob es das echt erlebt hat oder ob es das gesehen hat.
So.
Das heißt, es macht alles was mit uns. Genauso auch die Liebesszenen, die wir sehen. Ne? Ja. Echte Gefühle löst es aus. Und bei dir, du bist ja mittendrin als Schauspieler. Mhm. Natürlich ist das krass, weil du fühlst, du spielst und siehst.
Aber es macht auch wahnsinnig Spaß.
Ja, na klar. Das steht außer Frage. Aber es ist eine Aufgabe danach, das abzustreifen und zu sagen, so.
Feierabend.
Jetzt der Lukas wieder da.
Ja, aber das ist auch die Professionalität, dann zu sagen, wir haben uns geliebt, wir haben uns gestritten, aber das hat nichts mit dir persönlich zu tun, sondern das waren die Rollen und die Figuren. Und dann zu sagen, dann seine Mittel zu haben, da wieder rauszukommen, genau wie man das Werkzeug hat, da reinzugehen.
Und das wäre ja spannend, was mich interessieren würde. Mhm. Was hast du denn für Techniken, um da wieder rauszukommen? Was machst du da?
Ganz einfach ist oftmals abschütteln, also wirklich abspacken und so die Energien ein bisschen abzustreifen und mal so den Körper wach zu rütteln wieder, zu sagen, okay, jetzt geht's persönlich weiter. Oder die andere Alternative ist, das einfach zu durchleben. Zu sagen, ich bin jetzt traurig, weil Situation XY nicht gut für mich, meine Figur, ausgegangen ist. Und dann vielleicht auch einfach mal zu heulen und ein Bierchen zu trinken oder einfach nur auf der Couch zu liegen und zu sagen, oh, es ist alles scheiße und morgen ist wieder alles in Ordnung. Also den Gefühlen, die man hat, den Raum zu geben, das ist... Ja. Oft eine Lösung.
Ja, aber das ist besonders an diesem Beruf, weil wenn ich aus dem Büro gehe, kann es sein, ich ärgere mich über Kolleginnen und Kollegen oder ich bin happy, weil ein Erfolg war, aber irgendwie gehen wir nach Hause, legen dann auch die Berufsrolle ab und dann wartet da im Idealfall Partner, Partnerin, Kinder auf uns, ein Leben, Freunde. Mhm. Aber das ist schon, du hast da noch einiges an Arbeit danach zu tun, mitunter.
Ja, natürlich. Und je nachdem, wie krass die Rolle ist, kann das mal länger oder kürzer dauern. Es gibt Rollen, die sind sehr nah an mir. Ja. Da gehe ich nach Hause und ist wirklich alles in Ordnung. Manche sind auch beflügelnd, weißt du? Dann kannst du erstmal richtig ordentlich im Fitnessstudio pumpen nochmal oder gehst 15 Kilometer rennen. Also so Schauspiel ist schon ein geiler Job, weil man sich auch für privat gut so ein paar Sachen rauspickt. Kann.
Mhm. Ja, Fitnessstudio ist bei dir auch auf der Tagesordnung, ne? Das habe ich schon,
gehört. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Sieht man das? Gutes Licht.
Ja. Also ich sehe die Muskeln sehr gut. Das ist aber, ist das nur Spaß oder ist das auch viel Verpflichtung? Essen, tracken und drauf achten. Alkoholkonsum ist ja auch nicht gerade toll. Du hast einen super Körper, da steckt einiges dahinter, oder?
Das ist richtig. Aber ich habe Spaß dran. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich selbst geißeln muss. Das ist ja auf der anderen Seite, bin ich an so einem Punkt, dass es sich schon wieder positiv beflügelt. Ich esse wahnsinnig gerne. ich gehe aber auch gerne ins Fitnessstudio und wenn man ins Fitnessstudio geht, musst du essen, weil es bringt ja nichts, nur Sport zu machen, wenn dein Körper keine Energie hat.
Ja.
Also bin ich eben in der perfekten Situation, essen zu können, weil ich Lust habe, aber auch essen zu müssen, weil ich ins Fitnessstudio gehe. Das heißt also, natürlich kommt es dann drauf an, was man isst, wenn man jetzt die ganze Zeit Burger, Pizza und Co. in sich reinschaufelt. Ich habe aber auch Spaß daran.
Es geht ja nur noch um Proteine heutzutage.
Nur Proteine, genau. Und das
Protein,
intravenös.
Protein.
Genau. Ja, und dann pupst man so blöd von diesen Proteinfürzen. Hast du davon gehört?
Nee.
Super dämlich. Ja, wenn du viel Protein isst, dann das bläht halt.
Ah.
Und dann gibt's diesen Proteinfurz.
Ich bin da schon auch ein bisschen im Game mit Flohsamenschalen und Proteinpulvern und ich esse mein Skier jeden Morgen, ne, und so weiter. Aber so weit bin ich, glaube ich, noch nicht.
Ja,
siehste, dann bin ich halt doch noch nicht so intensiv.
Ja, ja, da kommst du auch noch hin. Viel Spaß, wenn du den Punkt erreichst.
Also mein Vorteil ist, ich muss ja auch ein bisschen eine weibliche Figur halten. So Oberarme wie du würden bei mir komisch aussehen im Abendkleid jetzt. Das wäre ein bisschen seltsam.
Ich fände es auch cool. Viele haben ja auch lassen sich im Bart stehen als Drag.
Ja, dann wäre ich ja Conchita 2.0.
Ja, oder Bambi Mercury gibt's ja auch noch. Und
ja, aber sie ist anders.
Wie sie es anders?
Bei ihr, finde ich, wirkt das nicht wie Conchita 2.0.
Nee, das stimmt.
Würde ich habe einen ziemlich genauen Bart wie Conchita und würde ich das machen, würde man sofort denken, das ist ein Abklatsch. Nee,
du bist super.
Weil
so,
ich liebe
bist.
Mein Bart. Das ist mein größtes Issue, dass er jedes Mal weg muss.
Ist das
Ja.
Ich wäre eigentlich die perfekte Drag Queen. Ich habe überhaupt keinen Bartwuchs. Ich habe mich jetzt 5 Tage nicht rasiert.
Ja, bei dir ist der Körper ein bisschen im Weg.
Wobei, was Butch Queen oder sowas.
Ja,
irgendwie so.
Auf jeden Fall.
Ich in so einem Kleidchen kann ja auch was.
Kann auf jeden Fall was sein. Sag mal, jetzt sind wir schon mittendrin und ich wollte nochmal zum Anfang zurück.
Natürlich.
Heute bist du Schauspieler, Moderator, warst Model, modelst du noch?
Naja. Also ich bin jetzt in keiner Modelagentur mehr, weil ich ein bisschen davon weggegangen bin zu sagen, buch mich einfach als Model, sondern ich ein bisschen mehr die Marke Lukas Sauer ausbauen möchte. Und wenn irgendjemand sagt, ey, der Typ, der sieht gut aus oder der passt als Typ zu unserer Brand, dann wollen wir ihn, weil er Lukas ist und nicht, weil er ein Model ist.
Ja, ich merke schon.
Ja?
Und das führt uns ja eigentlich zum Anfang zurück. Das ist gut. Du hast ein Studium gemacht, Haken dran. Mhm. Ich gehe mal davon aus, das war die sichere Bank, falls der Rest nicht klappt. Mit den Träumen hast du was.
Ja, wobei ich sogar, das kam von mir aus, dass ich zu mir gesagt habe, ich muss irgendwas machen, dass man was hat. So, also ich habe mich selbst zu einem Studium gezwungen.
Ja.
Das kam von nirgends. Aber ja, klar,
dann hast du was.
Dann hast du was, ja.
Ja, also erstmal Vernunft.
Genau.
So. Aber in dir schlummerten Träume, nämlich die große Bühne und das, egal wie, live gesprochen, als Moderator, vor Fernsehen, Theater machst du. Habe ich auch was Schönes von dir gehört, wie intensiv Theater ist und dass jede Vorstellung anders ist.
Mhm.
Jetzt hat man dich ja am Anfang begonnen, hat dein Weg mit einer Dating-Show.
Das ist vollkommen richtig. Ja.
Einer schwulen Dating-Show.
Das ist eine Sache, auf die bin ich wirklich sehr stolz. Ja, einer der ersten, nicht Kandidaten, wie heißt es, Protagonisten einer schwulen Dating-Show gewesen zu sein. Das war 2013.
Das ist ewig her.
Das ist ewig her.
Und da war schwul noch kein Thema. Also anders, da war es ein Thema. Da war es noch nicht so easy, das einfach zu sagen. Du bist also irgendwie mit deinem Start direkt von so einem 10-Meter-Sprungbrett gesprungen, hast gesagt, volles Risiko, ich bin Lukas Sauer, ich bin schwul, das mache ich jetzt so.
Ich hatte aber auch nichts zu verlieren. Weißt du, ich hatte schon ein Umfeld mit meiner Mutter, die hinter mir gestanden hat, meine Familie, die hinter mir gestanden hat, ich hatte das Studium. Und dann, was hätte ich verlieren können?
Na, du hättest einiges verlieren können, nämlich im ersten Moment, wo du im TV bist, ist der Erfolg sofort, da hat er noch nicht angefangen, ist er schon wieder vorbei, weil du gecancelt wirst, weil das können wir im Fernsehen so nicht zeigen. Mit dem können wir nichts weitermachen, außer diese Dating-Show. Es war schon eine Gefahr da, findest du nicht?
Aber mein Ziel, ich hatte ja auch keine Karriere, weißt du, zu dem Zeitpunkt. Also ich war Student und ich war 21 oder 22. Wahnsinn. Also das war ja... wenn ich der Idiot der Nation gewesen wäre, das gab ja auch noch keine Referenzbeispiele von irgendwelchen Trash-TV-Geschichten. Es ist ja alles erst in den letzten Jahren entstanden, dieses Reality-TV. Unser Format, das hatte nichts Vergleichbares. Es gab Schwiegertochter gesucht, was ja aber so eine Trashy-Version so ein bisschen war, wo schwer vermittelbare Fälle eher einen Partner oder eine Partnerin gesucht haben.
Schwer vermittelbare
Fälle. Ja, so war es doch leider.
Und das warst du natürlich nicht. Naja. Du warst jung, dynamisch, gut aussehend und schwul.
So, und der Sender hat auch schon gesagt, also wir wollen Schwiegertochter gesucht, aber ein bisschen Hochglanz. Wir fliegen nach Thailand, wir fliegen nach London. Das soll alles eine Wertigkeit haben. Und allein das Setting war ja schon so, wo ich dachte, okay, wenn die dann sagen, das ist irgendwie uncool, was der macht, dann liegt es ja an meiner Persönlichkeit. Also also das Setting ist ja schon mal gut. Ja, Mutter, Sohn, meine Mutter und ich, wir haben eine gute Beziehung. Um das irgendwie schlecht darzustellen, dann gehört viel im Schnitt dazu. Natürlich war das risky und auch zwischendrin habe ich irgendwann mal gesagt, ganz ehrlich, ich habe Sorge, dass ihr das so ein bisschen aus dem Kontext reißt, Sachen. Und dann war dann aber auch eine Realisatorin, die meinte, nee, das ist nicht das Ziel. Wir wollen zeigen, dass es tolle Mutter-Sohn-Paare Beziehungen gibt, wo auch die Mutter hinter einem homosexuellen Sohn steht. Und das war cool. Das war eben bevor Netflix überhaupt auf dem deutschen Markt war, bevor es da diese ganzen queeren Geschichten gab, bevor es jetzt Prince Charming und Co. Gab, sondern es war wirklich eigentlich ein tolles Format, nur ein bisschen in der falschen Zeit. Es war auch viel zu groß. Es waren 4 Mutter-Sohn-Paare, die jeweils einen Partner gesucht haben. Das heißt, in der ersten Folge gab es 4 Mutter-Sohn-Paare, die man kennenlernen musste. Und jedes dieser Paare hatte nochmal 10 Kandidatinnen oder Kandidaten.
Oh, wow.
Weißt du, du hast 40 Leute in der ersten Folge kennengelernt. Aktuell, keine Ahnung, du hast also 10 oder so. Das ist ja auch viel zu viel sonst alles. Und das Format hatte so seine Tücken. Und nichtsdestotrotz hat es, obwohl es als Unterhaltungsformat angedacht war, einen gesellschaftlichen Sinn gehabt.
Genau, und darauf will ich auch hinaus. Du warst wahnsinnig jung, schwul, lesbisch, wie auch immer, queer, war noch nicht so etabliert wie heute, wobei die Frage ist, was ist heute der Status, aber das ist ein anderes Thema. Grundsätzlich ist es ja erstmal fein. Und du hattest den Mut zu sagen, ich gehe da raus, ich gehe in die Sichtbarkeit. Und das ist ja etwas, was dich bis heute auszeichnet, dass du schon irgendwie eine Haltung hast und Werte und sagst, nee, genau, darum geht's. Mutig sein, sichtbar sein. Und da bist du ja auf dieser Couch mehr als perfekt. Wie viel Mut hat dich das denn gekostet?
Witzigerweise gar nicht so viel. Es war ein bisschen Naivität mit dabei natürlich. Man hätte das bestimmt auch strategischer und cleverer anstellen können. Aber ich glaube, das war im Endeffekt auch das Geheimnis, dass ich nicht versucht habe, eine Rolle zu erfüllen, sondern wirklich einfach mit meiner Mutter dabei war. Die meinte auch, sie weiß gar nicht, sie kann keine Texte auswendig lernen und sie weiß gar nicht, was sie da sagen soll. Und dann meinten die beim Kennenlernen auch, naja, es geht darum, du selbst zu sein und einfach dich auf diese Situation einzulassen. Und Mut habe ich nicht gebraucht, weil ich zum Glück in Anführungszeichen so privilegiert war und ein ordentliches Futter hatte. Ich hatte ein stabiles soziales Umfeld mit meiner Mutter. Ich habe keine Karriere gehabt, auf die ich irgendwie aufpassen musste, keinen Partner.
Du konntest einfach du sein.
Ich konnte einfach ich selbst sein und deswegen war das wenig Mut, aber natürlich ordentlicher Boden oder ein ordentliches Netz, das mich aufgefangen hätte, wenn jetzt irgendwas richtig scheiße und schief gelaufen wäre.
Und dann ging dein Weg weiter. Und heute wissen wir, du machst Schauspiel, du kannst übrigens wahnsinnig viel, da komme ich gleich zu. War das bewusst der Wunsch, das könnte ein Startschuss sein und dann gerne weiter raus in die Welt auf die Bühnen?
Der bewusste Schritt zu dieser Dating-Show, der war schon aus dem Wunsch raus, auf eine Bühne zu gehen und auf eine Bühne zu kommen. Eigentlich wollte ich mit einem Mitbewohner, den ich zu dem Zeitpunkt hatte, der war Amerikaner, wir wollten in einem amerikanischen Format mitmachen, was nicht ging, weil ich Deutscher bin. Also da war schon der Drang, irgendwas im Fernsehen zu machen.
Okay, ja. Cool. Und jetzt kommst du raus aus dieser Dating-Show. Und dann hat man dich danach erstmal abgestempelt als der Dating-Show-Guy so ein bisschen. Ich würde sagen, vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Heute wissen wir, es war unterschätzt, weil da kam noch viel, viel mehr.
Ja.
Siehst du das auch so, dass die dich danach erstmal, dass die dachten, naja, das ist halt so ein Typ, der mal ins Fernsehen wollte, aber mehr kommt da nicht?
Ja und nein. Also es gab Leute, die an mich geglaubt haben und gesagt haben, ich sehe, dass da viel ist, aber wir brauchen auch dafür eine Legitimation. So wie du studiert hast und dann ein Stück Papier am Ende hast, wo drauf steht, du hast studiert, braucht man auch eine Legitimation, um zu sagen, der ist dafür gemacht, weiter auf Bühnen zu stehen oder in Mikrofone zu sprechen. Und dafür gibt es ja aber jetzt eine Schule oder ein Zertifikat. Und da hatte ich dann ein Management, das gesagt hat, Hör mal, wenn du das machen willst und ernst genommen werden willst, dann musst du aber auch an deiner Credibility arbeiten und eine Schauspielausbildung machen oder
das ist
Coachings.
So, ne? Du kannst nicht sagen, man hat einfach Talent, der macht das jetzt. Die wollen am Schluss wie überall Zettel und Zertifikate sehen, der hat was gelernt, der hat was gemacht, ne?
Ja und nein. Also es ist schwierig, weil wenn man sieht, okay, der weiß, was er macht und man hat als Gesellschaft oder als Entscheider ein Gefühl dafür, nee, der kann das, dann brauchst du es nicht. Die Sache ist, ganz mit Talent kommst du nicht voran. Also Talent ist nicht genug. Das habe ich ganz schnell gemerkt, als ich bei Unter uns war. Da hatte ich die Chance reinzukommen, auch wegen des Formats. Ich war gerade da im Hype und das Format hat gesagt, ah ja, komm, wir holen den mal als schwulen Charakter rein. Und ich in meiner Naivität kam gerade aus diesem TV-Format und dachte, ah, jetzt, ich bin der König der Welt. Und
ja, klar.
Ich habe die
Na,
Weisheit
klar.
mit Löffeln gefressen, 22. Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass das auch ein Job ist. Moderation, Schauspiel, alles, was auf der Bühne stattfindet, das ist ein Handwerk. Das ist nicht, ich mache das einfach mal Laienschultheater, sondern, wie wir am Anfang schon gesagt haben, du brauchst Handwerkszeug, um in die Rolle reinzukommen, um aus der Rolle rauszukommen, weil sonst verrennst du dich ganz, ganz schnell in einem Teufelskreis kommst, keine Ahnung, stürzt ab, weil du nicht weißt, was du machst.
Das Rauskommen ist ja noch etwas, was den Sender nicht interessiert oder die Produktion, aber das Reinkommen, und es ist Handwerk. Und findest du nicht auch, dass alles, was leicht aussieht, gerade auf der Bühne, ist harte Arbeit, viel Erfahrung, ist zum einen Talent, aber auch Fertigkeiten, die man sich antrainiert hat.
Ja.
Und ich glaube, das unterschätzen viele. Die denken, ja, das kann man doch. Ach, hat er wieder nett moderiert.
Ja.
Ja, einen lustigen Spruch auf den Lippen gehabt.
Ja,
ja, aber du musst Dinge überbrücken. Du
ja.
musst diese Schlagfertigkeit haben. Du musst die Erfahrung haben, was
ja.
ist, wenn was schief geht.
Ja, ja. ja und also die ganze Erfahrung, die du in der Schule sammelst oder dann beim Drehen und bei der Moderation. Rudi Carrell hat gesagt, du kannst dir nur die Asse aus dem Ärmel zaubern, die du vorher reingesteckt hast. Wenn ich 10 Minuten auf der Bühne stehe, dann habe ich eine Stunde davor darüber nachgedacht und geschrieben, was mache ich da auf der Bühne, und ich stelle mich nicht einfach hin. Natürlich kannst du mich einfach irgendwo hinstellen und ich laber dir irgendwas, und das ist vielleicht auch halbwegs unterhaltsam, das ist nämlich auch mein Anspruch, in der Tiefe, die wir haben, trotzdem eine gewisse Unterhaltung zu liefern
yeah.
und in der Unterhaltung die Tiefe zu finden. Aber das passiert nicht einfach so.
Nein.
Und wie viele Leute hast du, wo du denkst, okay, halt's Maul, das ist langweilig, du beweihräucherst dich gerade selbst, oder das hast du schon 100 Mal gesagt. So.
Ja, genau. Ja. Genau, wenn es dann immer die gleichen Sprüche sind, ja. und man hat dich mehrfach gesehen, sagt man auch, boah, der Sauer ist aber auch,
ja.
alles aber nicht lustig.
Ja.
ja, kennen wir jetzt alles schon. Ja, sag mal, du hast ja schon als Kind Theater gespielt, ne? Und dann kam ja erstmal ein Weg dazwischen.
Mhm.
Mich würde interessieren, was wusste das Kind damals schon über dich, was es später als Erwachsener erst wieder lernen musste?
Das ist eine sehr schöne Frage. Und ich glaube, es hat gar nicht was mit bewusst Wissen zu tun, sondern Der kleine Lukas, der war ultra frei. Der hat sich keine Gedanken gemacht darüber, was andere denken, und hat einfach erzählt und einfach Zaubershows und sowas gemacht. Und je älter ich wurde, umso befangener wurde ich auch, weil man versucht hat, mich in so eine Rolle zu drücken oder sozusagen, ah, das ist dieser charmante Typ, der Schwiegermutters Liebling, und dann wurde das Profil auf einmal so eng.
Wer hat dich da versucht reinzudrücken?
Primär das Management.
Ich möchte keine Namen. Okay.
Nee, aber primär das.
Die Gesellschaft.
Nee, gar nicht.
Es war, okay, es waren dann die Profis, die sagen, wir sehen dich und wir wissen aber auch, in welche Form wir dich gießen wollen.
Vielleicht aber auch indirekt die Gesellschaft, weil ich über dieses Profil natürlich viel Reaktion bekommen habe, oder weil viele gesagt haben, oh, das ist ja, du bist ja so charmant, du bist so toll, du bist so nett. Und dann merkt man sich, ah, das funktioniert gesellschaftlich, wenn man nett ist und irgendwie die Rolle des Schwiegermutter-Lieblings erfüllt, kommt man gesellschaftlich sehr gut durch. Ja, und beruflich, okay, scheint es auch zu funktionieren. Und das war eigentlich ein Riesenproblem. Für mich persönlich, aber auch für mich im Beruf, weil irgendwann ist das Profil so schmal, dass man sich denkt, oh, der ist aber fad. Ja, wenn du nur
der charmante, schwule, nette Everybody's Darling bist, dann bist du irgendwann auch wieder irrelevant.
Ne? Genau.
Ja, okay.
So.
Das heißt, wann glaubst du, hat das angefangen, dass man dich einschränkt? Erst mit Beginn der Karriere auf Bühnen und Wohnmanagement ins Spiel
kam. Ja, genau.
Davor hast du gespielt und es kam kein. Okay, ja. Das ist interessant, weil ich kann sehr viel mitfühlen bei dir und denke, ja, als Kind war ich auch total frei, aber bei mir war es dann eher Umfeld und Gesellschaft, die mir gesagt haben, so nicht. Deswegen wollte ich wissen, wie es bei dir
ist. Ja, nee, primär prägend war natürlich die Agentur mit, weil die gesagt hat, wir zum Beispiel, da finde ich jetzt im Nachgang hätte ich das niemals so zulassen dürfen, dass ich gesagt, wir reden nicht über die Dating-Show. Ja. Das machen wir nicht mehr. Weil wegen der Homosexualität, das müssen wir nicht an die große Glocke hängen. Ich so, hab das akzeptiert, aber jetzt im Nachgang, ich wollte das nie an die große Glocke hängen.
Du kommst raus damit und outest dich als schwul.
Ja.
Dann kommt die Angst von Managements dieser Welt und sagt, ja, das ist okay, aber jetzt zeigen wir es nicht mehr in die große Glocke. Aber du bist ja genau damit rausgegangen und warst deswegen irgendwie auch interessant.
Ja.
Das wäre jetzt auch noch eine Frage, die ich habe. Glaubst du und weißt du sogar, dass dir das in der Karriere teilweise geschadet hat, weil du für Rollen nicht in Frage kommst, weil Jobs nicht angeboten werden und so weiter?
Ist mir egal. Also das ist mir wirklich egal. Ich bereue eher, dass ich und ich wollte das, also mit an die große Glocke hängen heißt, ich gehe rum und klingel in den Dörfern und sag, hey, ich bin schwul und ich war in diesem Format. Das war nicht meine Vision. Meine Vision war es, Mut zu machen dadurch. Ja, also das ist das, was ich gespiegelt bekommen habe. Und mir tut's eigentlich leid, dass ich nicht den Zeitraum danach noch intensiver genutzt habe, um noch mehr Leuten Mut zu machen, zu sagen und zu zeigen, hör mal, es ist vollkommen okay, sich zu outen. Und ich hatte jetzt Glück mit meiner Familie, aber vielleicht hast du das Glück, deine Familie zu finden. Das muss ja nicht deine leibliche Familie zu sein. Und dass ich dieses Potenzial nicht so genutzt habe, weil jemand gesagt hat, wir machen das nicht. Das ist das Einzige, was ich bereue. Ob ich Rollen nicht bekommen habe, weil ich mich als schwul geoutet habe, das weiß ich auch nicht, weil ich nicht dabei war. Und wenn es so ist, dann ist mir das wirklich scheißegal. Weil dann verfolgen die Menschen eine andere Vision, als ich verfolge. Und dann sollen die das machen.
Das ist ganz interessant, genau, weil das spricht hier für dich und zeichnet dich auch aus. Du hast schon eine Vision dahinter, ne? Es geht nicht nur um den Bühnenclown, sag ich mal, sondern dir ist es total wichtig, anderen Menschen damit die Erlaubnis zu geben und zu zeigen, guck mal, man kann so leben, wie man ist, es passiert nichts und übrigens, es macht auch Spaß und ich bin glücklich und ich habe mein sicheres Umfeld, du kannst das auch schaffen.
Mhm. Und das ist meine Mission, auch als Schauspieler.
Das sollten wir uns da zusammentun.
Tun wir ja gerade.
Vielleicht sollten wir das noch größer ziehen.
Also, weil
ich finde nämlich auch, es braucht so viele Menschen, auch Heteros, ne, wenn wir es mal so wollen, alle, die hier zuschauen und zuhören, so viele Menschen haben so viel Angst und trauen sich nicht, ihr Leben zu leben. Und um mehr geht's mir eigentlich gar nicht. Ich möchte Menschen klar machen, lebt dein Leben, no matter what.
Dein Leben.
Also nicht das der anderen.
Nicht irgendein Leben. Und das ist mein Ziel auch als Schauspieler. Wenn ich jetzt in eine Spannung gehe als Schauspieler, und das ist ja das, was man sehen will, man will niemanden zugucken in einem Film, die ganze Zeit Händchen haltend über die Blumenwiese laufen. Sehr langweilig.
Ich will dich schon noch in der Spannung
sehen. Du musst, also das kann ja eine romantische Spannung sein, das kann eine Angstspannung sein. Also es muss eine Spannung sein. Und die will ich als Schauspieler erzeugen, um Leuten die Erlaubnis zu geben, Leute, macht das, auch in eurem privaten Leben. Geht in die Spannung, weil da entstehen die schönen Momente, da entsteht die Liebe, da entsteht aber auch eine Lösung aus einem Konflikt entsteht dann eine Lösung, wenn man den denn konstruktiv angeht. Also da die Erlaubnis zu geben, zu sagen, tu es, denn über viele Dinge können gesprochen werden und reden ist schön und gut, aber etwas zu tun, das ist der eigentliche Schritt, das ist der wichtige Schritt, sich zu outen, ein Gespräch zu suchen, wirklich den Mut zusammenzupacken und zu sagen, okay, ich mache es jetzt. Und wir haben so viele Leute, die aktuell nur reden, sei es in der Politik oder sonst wo. Wichtiger ist, dass mal was gemacht wird und wirklich was gemacht wird und nicht nur darüber zu reden, dass man was machen sollte, sondern wirklich dann auch mal die Ärmel hochzukrempeln und es zu tun.
Was würdest du denn Menschen, die uns gerade zuschauen und zuhören, sagen? Wie kann ich denn jetzt höre ich dich und denke mir, ja, der toll, der sieht auch super aus und der war jung und naiv und mutig und der hat auch eine Mutter, die hinter ihm steht. Was würdest du Menschen sagen, wie können die den Mut für sich finden, egal für was sie wollen im Leben, aber um mehr von sich selbst zu leben und damit glücklicher zu werden?
Das ist immer so leicht zu sagen, aber ich bin mir ganz sicher, dass jeder eine krasse Energiequelle in sich hat und oftmals das Ganze aber verloren hat oder den Blick darauf verloren hat in dem Trubel, in dem Alltag, in dem Strudel, in dem man sich bewegt oder sich auch beeinflussen lässt von Instagram und Co. Aber in einem ganz ruhigen Moment, wenn man im Bett liegt oder in den Momenten, wo man sich vielleicht ganz, ganz alleine fühlt, dass man eigentlich weiß, so alleine ist man nicht, weil jeder hat diese Kraft in sich. Jeder hat es, diesen Antrieb, diesen, nenn es Powerhouse, nenn es dein inneres Kind, deine, wie auch immer, jede Religion nennt es ja anders. Finde das. Guck erstmal wirklich da rein. Und wie geht's diesem Kern? Dem muss es nicht unbedingt gerade gut gehen. Es kann sein, dass der total traurig ist. Es kann sein, dass der total verängstigt ist. Das kann sein, dass der eigentlich sprudeln möchte, aber man das nicht zulässt. Also was ist mit meinem Inneren los und wie kriege ich die Kraft oder wie komme ich wieder in meine Kraft, um dann was zu tun? Also der erste Schritt ist erstmal zu gucken, habe ich die Kraft gerade überhaupt oder nicht? Und wenn nein, wie komme ich in meine Kraft? Und wenn man die Kraft gefunden hat, dann kannst du auch in die Außenwelt gehen. Aber das Wichtigste ist, dass man erstmal sein eigenes Ich hat und mit dem Hand in Hand gehen kann.
Aber das stelle ich mir gar nicht so leicht vor, da erstmal hinzukommen und es zu entdecken. Mhm. Hast du das schon immer oder hast du das auch entdecken müssen?
Ich hatte das eigentlich schon immer, nur das Bewusstsein dafür hatte ich nicht immer. Weißt du?
Also, ja. Wie hast du das wieder erlangt?
Durch Schauspiel. Wirklich durch.
Weil Schauspiel auch viel mit eigener Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, ja. Ne? Sich mit sich auseinandersetzen, ja. Hinschauen.
Das kann funktionieren in einem Gespräch mit Freunden, mit einem sehr, sehr guten Freund, der sagt, okay, wir gucken jetzt mal, wo ist denn, wo drückt's denn? Einfach nur mal, also lokalisieren. Meistens sitzt im Bauch oder im Kopf oder so. Und wie ist es? Ist es verklebt? Ist es fad? Muss da wieder reingesprudelt werden? Also einfach mal mit den Worten, die man hat, versuchen zu beschreiben, wo das Problem ist. Und das kann mit Freunden sein, das kann mit sich alleine sein, das kann mit einem Therapeuten sein, aber da gibt's keinen richtig und kein Falsch.
Das heißt, eigentlich könnte auch jeder eine Schauspielausbildung machen, weil es einen auf jeden Fall persönlich weiterentwickelt.
Das rate ich sowieso jedem.
Sag mal, und dann hast du jetzt schon mehrfach gesprochen von Energie, Kraft, Antrieb. Jetzt hast du gerade Religion ins Spiel gebracht. Bist du denn religiös, gläubig, spirituell? Was bist du denn? Da steckt ja was dahinter, wovon du sprichst.
Ja, das stimmt. Das klingt sehr esoterisch, wenn du das sagst. Bin ich eigentlich gar nicht.
Nee, Esoterik ist für mich schon noch was anderes. Esoterik ist, wir machen uns hier ein Räucherstäbchen an, halten uns an den Händchen und guck mal, was dann passiert.
Schönes Du. Können wir auch machen.
Aber Spiritualität ist ja deutlich mainstreamiger geworden und ist ja gar nicht so ab vom Schuss. Man könnte Spiritualität, also auch die Religionen sind spirituell.
Ja.
So, mir geht's drum, also du formulierst es gerade immer so wieder drum herum. Was glaubst du denn oder was ist deine Ansicht, weil du davon sprichst?
Also ich, das ist jetzt noch sehr, sehr komplex.
Mach es leicht für uns.
Religion an sich ist vielleicht nichts anderes als das Schauspiel für mich. Ja, also so eine Art Vokabular, das man versucht, anderen klarzumachen, worüber man spricht und Dinge, die man nicht sehen kann, in meinem Fall Gefühle, in dem anderen Fall Gott, irgendwie versuchen, bildhaft darzustellen. Mhm. Und
Schauspiel ist deine Religion, halt.
Ja, klingt jetzt ein bisschen, Schauspiel ist meine Religion. Das ist vollkommen richtig. Und dann gibt's ja noch sowas wie eine religiöse Gemeinde, was ich eigentlich auch schön finde.
Was sind deine Instagram-Follower?
Nee, eben nicht. Aber gut, ganz ehrlich, ich bin aus der Kirche ausgetreten, ja, weil ich das nicht cool finde, was da so geht. Jetzt war ich letztens in Deutz und bin da langgelaufen und gibt's so eine queere Kirche. Die hatten so ein kostenloses Geig-Konzert, da konntest du einfach rein, da ist ein Café drin, das ist ein Coworking-Space und ich dachte mir, in diese Kirche will ich wieder eintreten, denn das ist diese Gemeinschaft.
Kirche 2.0, so wie wir es halt.
Das so, und dann das ist.
Ja, die Kirche bräuchte ein Update.
Die, auf jeden Fall.
Aber bist du denn spirituell?
ich weiß nicht, wenn du jetzt sagst, spirituell ist mit, man hält sich einfach an den Händen und räuchert sich aus.
Nein.
Aber ich glaube schon an Energien. Also.
So. Jetzt ist doch spannend. Du glaubst an Energien. Glaube ich auch total. Man spürt auch die Energie zwischen zwei Menschen, ob die passt oder nicht.
Und das Schauspiel ist eigentlich, und dann bin ich meinem Coach unglaublich dankbar, denn der hat eine Technik, um das so einfach verständlich zu machen. Und damit kommt man echt gut durchs Leben. Denn der sagt einfach, okay, es ist eh alles da. Und wenn du ein Buch liest, dann hast du ja auch schon ein Bild von dieser Figur, von dem Protagonisten im Kopf, von Harry Potter. Dein Harry Potter sieht ja ganz anders aus als der im Film, oder der macht ganz andere Dinge. Und die Kunst ist es dann, über die Energien zu gucken, okay, wie kann ich das für mich als Schauspieler übersetzen? Also, oder auch die Energien zwischen uns. Ja, wie würdest du die beschreiben? Ohne richtig und falsch. Einfach nur zu sagen, ah ja, das ist ein Ausdruck.
Ich sag mal, es knistert.
Es knistert.
Es ist explosiv.
Nö, das ist jetzt deine Wahrnehmung. Und das dann aber auch nicht zu verurteilen, ja?
Ja,
weil,
genau.
Weil das ist deine Wahrnehmung. Und das ist auch das Schöne am Schauspiel, dass du etwas ganz anders spielen würdest als ich. Aber weil das für dich in dem Fall Sinn macht und du das für dich verbildlichen kannst, was ich für mich ganz anders verbildlichen würde.
Und das ist der schönste Punkt, den du gerade gesagt hast, ohne Wertung.
Ohne Wertung.
Du siehst das durch deine Filter und deine Brille und ich durch meine. Ja. Ich finde es ein sehr anstrengendes Gespräch, was mir die Energie rausraubt hier gerade. Ich habe das jetzt gesagt, um nett zu sein, aber du hast mir den Ball direkt weggenommen und gesagt, für dich ist nicht explosiv. So, es war wieder eine schöne Folge an der Stelle. Lukas Sauer, wie hieß der? Sauer, ne? Danke, dass du...
Ciao, vielen Dank.
Sag mal, Spaß beiseite. Okay, Energie, bin ich voll bei dir, glaube ich auch dran. Jetzt ist ja so, wenn wir zurückkommen und weiterhin uns um das Schauspiel drehen, du bist ja also einen krassen Weg gegangen. Ich habe gesehen, du hast natürlich eine Schauspielausbildung, du hast verschiedenes Coaching und Training hinter dir, du hast Fechten gelernt, du hast Reiten gelernt, du hast...
ich nehme Gesangstraining.
Gesangstraining. Ja. War da Stunt oder irgendwas dabei, habe ich gesehen?
Ah, das war so ein Workshop, ja.
Ja, genau. Wow, das ist wahnsinnig vielseitig. Also wahrscheinlich kann nicht jeder Schauspieler reiten, fechten und Co. Also du bist da schon wahnsinnig fleißig und hinterher zu sagen, ich eigne mir die Dinge an, die nötig sind zu tun, um...
Ja, aber das ist ja irgendwie auch... Also A, lernt man nie aus. Ja, also wer sagt, okay, jetzt ich habe meine Schauspielausbildung und bin fertig... Ja, das ist der Anfang vom Ende. Also, also in jedem Job eigentlich, ja, wenn du noch Dienst nach Vorschrift machst und da keinen Ansporn mehr hast, dann fängst du an, deine eigene Energie klein zu machen und nicht das ganze Potenzial zu entfalten.
Ist ja eine Selbstgefälligkeit.
Ja, und in meinem Job, in unserem Job, wenn man freiberuflich ist, ich bin so heiß, ich liebe auch konstruktives Feedback, ja, also wenn mir jemand ernsthaft sagt, du, da kannst du dich noch verbessern, dann denke ich, okay, watch me.
Ja.
So, bis zu dem Punkt, wo es dann Kollegen oder Kolleginnen gibt, die sagen, du machst aber ganz schön viel, du musst dich da schon ein bisschen fokussieren, wo ich sage, nee, du solltest mal anfangen, überhaupt was zu machen, denn einfach nur deinen Job zu machen, reicht nicht.
Da will dir wieder jemand erzählen, das passt so nicht und so. Interessant, dass andere besser wissen, was du machen sollst und was nicht. Ich höre da auch wenig Wohlwollen raus. Es gibt ja so und so, ich könnte sagen, du, ist ja beeindruckend, Lukas, du bist so vielseitig. Ich kann dir aus meiner 30-jährigen Erfahrung sagen, Fokus schlägt am Schluss alles, bleib bei einer Sache.
Ja.
Das wäre was ganz anderes als dieses, wie du es gerade formuliert hast, da machst du aber ganz schön viel.
Ja.
Das ist ja die eigene Unsicherheit, der kann alles, ich kann weniger.
Ja.
Das ist ja was anderes.
Natürlich ist Fokus wichtig, aber das folgt ja alles einem Ziel.
Ja,
so.
Nämlich?
Naja, besser werden, selbstsicherer werden und in dem Schauspiel oder Moderation oder in den Bühnen, also mehr Jobs zu bekommen, um dadurch mehr Leute zu erreichen.
Für deine Vision.
Für meine Vision. Und die Vision, was ist diese Vision? Das hat schon was mit einer Gemeinschaft zu tun. Das hat was mit Empowern zu tun. Das hat was mit Mut machen ist natürlich nichts anderes als Empowern zu tun. Aber so ein Leute dazu zu bekommen, was zu tun. Und ob das, was für die Gesellschaft ist oder für sich selbst, ist mir eigentlich egal. Und ich bin jetzt auch nicht der klassische Speaker, der sich auf eine Bühne stellt und versucht, die so zu empowern, sondern meine Bühne oder mein Tool ist das Schauspiel, Moderation und mein Instagram.
Ja, naja, und wenn Menschen was für sich selbst tun, tun sie meistens im Ergebnis auch was für die Gesellschaft, weil wenn sie bei sich selbst erstmal aufräumen, dann ist schon viel getan.
So, Das hast du sehr schön gesagt.
Ne? Ja. So, ich würde gerne zu zwei ganz anderen Themen kommen, weil sie einfach wichtig für mich sind. Weil sie auch spannend sind, wenn auch vielleicht nicht immer schön. Ich habe gesehen, dein Erfolg, deine Sichtbarkeit ist auch mal komplett entgleist sozusagen, als dich ein Mensch verfolgt hat. Ein Stalker.
Das ist richtig.
Erzähl mal bitte kurz was dazu. Wie hat es angefangen? Was ist da passiert? Und vor allem, wie bist du damit umgegangen?
Ja, also jetzt einfach nur auf der Sachebene ist es so, dass ich auf Facebook damals noch einen Typen hatte, der ziemlich oft und viel kommentiert hat und auch gemeint hat, da bin ich gerade nach Berlin gezogen, er hätte Wohnungen und könnte ich wohnen und hin und her. Und hab dann schon gemerkt, irgendwie, das ist jetzt nicht die normale Interaktion oder die typische Interaktion. Normal ist ja eher so ein Klumpsbegriff.
Nee, aber dein Bauchgefühl hat schon gesagt, irgendwas
stimmt da nicht. So. Und das hat sich dann tatsächlich auch bewahrheitet, dass er dann E-Mails an die Agentur geschrieben hat. Das ist ja gut, dass es da so einen Puffer gibt auch, da angerufen hat, auf die Mailbox gesprochen hat, Sachen, Konzerttickets hingeschickt hat, mit Sitzplätzen und so, also weil er dann da Konzerttickets gebucht hat, Geschenke.
Du hast mit dem interagiert oder nicht auf Facebook?
Am Anfang ja. Also ja. Ich interagiere sehr gerne mit meiner Community bis zu einem Punkt, wo ich denke, okay, es wird jetzt zu persönlich. Ja. Ich antworte auch auf Direktnachrichten, wenn das was ist, wo ich denke, da habe ich das Gefühl, meiner Vision helfen zu können. Wenn es jetzt einfach nur irgendwie jemand ist, der sagt, schick mir Fotos von deinen Füßen, da schicke ich nur meine IBAN und dann soll der Geld schneiden.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Dann nutzen wir das und sagen, erst die Kohle, dann die Fotos. So.
Und dann hört es meistens auf. Keiner schickt Geld. Entschuldigung, Spaß beiseite. Aber da war das Gefühl, okay, irgendwas stimmt dann nicht. Am Anfang ist es ja noch witzig, ja, wenn du irgendwie so Konzerttickets bekommst und denkst, hat der
fühlt man sich natürlich auch ein bisschen geschmeichelt, könnte ich mir vorstellen.
Na, ja.
Aber irgendwann merkt man es kippt genau, man merkt, irgendwie ist es doch auch ein bisschen krank und ein bisschen drüber, weil dieser Mensch kennt mich ja überhaupt nicht. Er kennt einen Lukas Sauer Official.
Ja.
Und
ja.
Kennt nicht dich in deiner Version, wie du wirklich als Privatmensch bist. Ihr seid auch keine Freunde, das verwechseln ja viele. Okay, und dann ist es gekippt.
Naja, wie hat das angefangen? Das war, zu der Zeit habe ich auch Theater gespielt. Und wenn man Theater spielt, wissen die Leute meistens ja, wo man wann ist. Also spätestens um den Zeitpunkt auf der Bühne.
Das ist der Unterschied zwischen Theater und Fernsehen. So. Ja.
Genau, das heißt, man konnte...
Und dann kann ich mich an den Bühnenausgang stellen und warten, bis du nach der Probe rauskommst.
So. Genau, und das die Sache ist, da hatte ich auch ein bisschen Glück, dass es jetzt nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen war, sondern der hat wirklich alles angekündigt, was er macht. Also er hat geschrieben, ich komme um 19.30 Uhr mit dem Bus, dann laufe ich 5 Minuten und dann stehe ich am Eingang. So, und dann weiß ich, dann nehme ich den Hintereingang. Aber es war wirklich so, der stand dann da vorne. Und das gab dann mehrere Situationen auch, wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist jetzt uncool, weil ich muss ja selbst irgendwie vom Theater nach Hause kommen. Und wie mache ich das, ohne dass er mir dann nach Hause folgt? Weil Theater ist ja auch okay.
Du kannst über welche Stadt sprechen wir? Berlin.
Du kannst ja niemanden verbieten, ins Theater zu gehen. So, klar hat er dann irgendwann Hausverbot bekommen, aber das war auch fürs Theater erstmal ein schwerer Schritt zu verstehen, da jetzt jemandem Hausverbot zu geben.
Wie wärst du eigentlich nach dem Theater nach Hause gekommen? Zu Fuß, Öffis?
Öffis. Also Bühnenausgang, da fährt die S-Bahn, dann wäre ich dann auch schnell zu Hause gewesen. Und das war dann immer so ein bisschen weird, dass mich dann jemand abgeholt hat oder ein Umweg und so ein bisschen.
Also richtige Einschränkungen in deinem Leben.
Ja, also es war auf jeden Fall, okay, Einschränkung, aber auf der anderen Seite bin ich mir das ja auch bewusst, so, aber dass es dann doch so heftig ist, das war unangenehm, einfach weil...
Naja, du bist Person des öffentlichen Lebens, aber guck mal, du kannst doch nicht davon ausgehen und sagen, das ist halt Teil des Jobs, dass dir Leute möglicherweise folgen.
Genau.
Und so intensiv, und dass du anfangen musst, dir Gedanken zu machen, wie laufe ich, wann laufe ich, wo laufe ich, und ich brauche jetzt sogar noch Begleitung. Überleg dir mal diese Konsequenzen.
Das stimmt. Also, was ich noch okay finde, ist einen Umweg zu machen, aber die Gefahr, die da... Naja, also...
Ja, es ist okay, es ist zu deinem Selbstschutz, aber es schränkt dich schon zum ersten Mal ein.
Ja, Okay, aber jetzt nur zu sagen, ey, ich will Cherrypicking und ganz ehrlich, und ich will die Aufmerksamkeit, aber jetzt dann irgendwie, da fängt's ja dann an. Ich mache ja auch eine Schauspiel, ich lerne immer weiter und so. Also ich bin ja bereit, einen gewissen Aufwand zu betreiben, um meinen Job zu machen. Und dann finde ich jetzt einen Umweg nicht schlimm. Ich finde es nur schlimm, dass ich einen Aufwand mache, um mich zu schützen.
Ja.
Das ist das Problem.
Der Grund für den Umweg ist schlimm.
Der Grund für den Umweg ist das eigentliche Problem. Und nicht der Umweg. Aber so. Und das war dann so heftig, weil ich dann auch mal das Problem hatte, dass wir mit dem Theater woanders gespielt haben, da das Hausrecht nicht gegriffen hat und die Person dann da wieder aufgetaucht ist. Und der Veranstalter per se nicht verstehen wollte, was das Problem ist und die Person nicht des Platzes verweisen wollte, dass ich dann gesagt habe, okay, ich muss jetzt eine einstweilige Verfügung erwirken, weil ich diese Person zwar aus dem einen Theater fernhalten kann, aber nicht aus meinem Leben.
Wie weit ist das gegangen mit dem? Hattest du mal eine persönliche Konfrontation, wo du vielleicht auch mal gesagt hast, ey, pass mal auf, mein Schätzchen, du bist super nett, aber es ist mir too much, das müssen wir hier irgendwie ändern?
Nicht persönlich.
Nee.
Ich habe es immer geschafft, dem aus dem Weg zu gehen und Theater und Management hatten
Kontakt
und haben das auf dem Weg versucht, aber das hat dann vielleicht mal 1-2 Wochen geholfen, aber dann stand er immer wieder da.
Der ist aber am Schluss nie nah an dich rangekommen.
Nee,
das hast du geschafft.
Das haben wir geschafft, dass er auch nicht wusste, wo ich wohne und dass da auch keine weiteren Daten oder überhaupt, ich habe mit dem nie ein Wort gewechselt. Also persönlich so. Weiß ich nicht, ob es da ein richtig und ein falsch gibt, aber
das war dein Weg.
Bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das nicht musste. Weißt du, dass ich da nicht irgendwie in diese Spannung möchte. Eigentlich will ich ja gerne in Spannungen, habe ich ja schon gesagt, aber
ja.
Jetzt mit einem Stalker Auge zu Auge zu quatschen, steht jetzt nicht auf meiner Bucketlist.
Hattest du Angst?
Ich hatte keine Angst, weil ich mich letztendlich dann doch immer sicher gefühlt habe zu Hause, weil das hat er wirklich nicht geschafft, also dann zu gucken, wo ich wohne. Es war ein großes Unwohlsein, aber Angst ist ja auch ein großes Wort, das per se nicht. Und das Gute ist auch, also da gibt's ja auch verschiedene Abstufungen. Sobald wir diese einstweilige Verfügung erwirkt hatten, da ist die Polizei zu dem hin, hat das persönlich übermittelt, hat dann auch aufgeklärt, was das jetzt genau bedeutet. Da hat er sich dann auch gnadenlos dran gehalten. Also es ging ja um soziale Netzwerke, die er nicht mehr machen durfte. Weil sonst hätte ein Screenshot gereicht, hätte sagen können, guck mal, der hat geschrieben und hat damit gegen diese einstweilige Verfügung verstoßen. Mhm. Da ist das Gesetz schon gut aufgestellt, zumindest was das Stalking-Thema angeht. Mittlerweile, es war auch nicht immer so.
Immerhin hat er das ab der Stufe dann verstanden.
Und ab der Stufe hat er es verstanden. Einmal war es dann so, dass der hat ja ganz, ganz viele Sprachnachrichten hinterlassen auf der Mailbox von meinem Management. Und mein Management hat mich irgendwann mal abgeholt. Oder besser gesagt vorher, ich wusste halt, wie seine Stimme klingt. Ne? Auch wenn ich nie mit ihm gesprochen habe, habe ich die Stimme schon gehört. Und dann war das schon so ein Thema. Und mit meinem Management haben wir gesagt, okay, hol mich ab. Nach dem ganzen Stalking-Thema hat er mich dann abgeholt, geklingelt. Ich gehe dran, sage, ja, hallo. Wusste ja eigentlich, wer es ist. Und dann höre ich aber, ja, hier ist XY. Ich wollte mit Lukas Sauer sprechen. Und ich dachte, wieso weiß der Typ jetzt, wo ich wohne? Weil das war seine Stimme, das war genau die Art und Weise, wie er gesprochen hat. Und dann höre ich nur hihihihihi. Und dann war das mein Management, der eine Sprachnachricht abgespielt hat über den Lautsprecher.
Ach krass.
Eigentlich witzig, aber nee, das war ein Moment.
Nicht. Das ist ein bisschen zu krass.
Das fand ich wirklich, obwohl das Thema schon durch war, hat das in mir nochmal alles wachgerüttelt. Und ich dachte,
ja, na klar.
Ach du Scheiße. Jetzt vorbei. Woher weiß der, wo ich wohne?
Der Witz ist da, aber der schwenkt ja, das wissen wir, aber diese Schocksekunde, die kann ja richtig tief da reingehen und bleiben, weil da kriegst du dann wirklich Angst, wenn der da steht.
Ja.
Und sag mal, was hat der denn dafür, also kurz, das interessiert mich einfach aus meiner Meryl-Neugier.
Ja.
Was hat der da so für Sprachnachrichten? Das ist ja auch peinlich, wenn ich dem Management da so ein Zeugs erzähle. Hat er gesagt, ich lieb den und der ist mein Ein und Alles oder um was ging's da?
Das hat verschiedene Ebenen gehabt. Anfangs hat er sich beworben als Künstler, es war ein Künstlermanagement und er dachte, ah ja, ich bewerbe mich als Künstler.
Ja, dann sind wir ja Kollegen.
Dann sind wir Kollegen. Da hat er dann extra ein Fotoshooting gemacht, weil er sich als Model bewerben wollte und ist jetzt nicht.
Wir lassen es an der Stelle stehen, die Message ist klar.
Ja, so, das hat nicht funktioniert.
Da war schon viel Schönes dabei bei den Fotos.
Don't call us, we call you.
Genau, genau.
Und dann war das wirklich so, dass ich dann wissen wollte, wie man mich treffen kann und so, oder ob wir die Tickets bekommen haben und also wirklich so ganz wir, würde man jetzt als Außenstehender sagen, aber für ihn halt sein Alltag. Der hat doch da Tickets hingeschickt, warum meldet sich darauf keiner? Der hat doch sich als Model beworben, warum meldet sich
aber
da keiner?
Aber auch seine Agentur merkte irgendwie, der hat nicht,
ja,
das
natürlich.
Ist komisch.
Wir hatten so einen Ordner voller Sachen.
Wahnsinn.
E-Mails, Post und Sprachnachrichten.
Sag mal noch kurz abschließend, ich glaube, viele da draußen, die das jetzt hören, dann, also mir geht's so, dann hat man sofort ein Bild im Kopf. Alter, ach Gott, jetzt oute ich mich da total, aber so ist es halt mit den Schubladen im Kopf. Alter, dicker, unattraktiver Mann. Und wahrscheinlich wird es genauso gar nicht gewesen sein, oder? Wie alt schätzt du den?
Der war älter als ich, logischerweise. Der ist wahrscheinlich
Mitte 30.
Nee. Älter als ich, danke. Und du sagst Mitte 30. Ich bin Mitte 30.
Ja, aber das ist ja nicht gestern
gewesen. Nee, der war da schon Mitte 40 auf jeden Fall.
Okay.
Ja.
Attraktiv? Nee.
Nicht mein Typ.
Aber nicht unattraktiv?
Ich weiß, auch nicht dein Typ. Also, es gibt jetzt wenig Menschen, die das als primäres Schönheitsideal. Okay,
ja, es ist ja immer im Auge des Betrachters natürlich, aber es gibt auch ein Durchschnittsschönheitsideal.
Unter Durchschnitt.
Ja. Oh, also doch irgendwie meine Schublade im Kopf. So, okay, siehst du? Doch.
Naja,
so
und sagen wir, sein BMI ist auch eher ungesund gewesen.
Man sagt mehrgewichtig, man sagt nicht mehr übergewichtig, habe ich jetzt gelernt. Ein super guter Kumpel von mir ist Ernährungsberater auch, der lehrt das und der sagt, man sagt nicht mehr übergewichtig.
Weil ist der denn selbst
dann
mehrgewichtig?
Dann reduziere ich Menschen darauf, dass sie das sind, auf die Körperform.
Ja.
Und heute in dieser Welt sagt man mehrgewichtig, weil es ist einfach nur mehrgewichtig als bei anderen
fertig. Ja, aber hat man denn mal diese Mehrgewichtigen gefragt, was man sagen sollte? Das finde ich ja häufiger das Schöne, dass
das
da irgendwelche
ich, das
Leute...
Ich, das ist gar nicht auf meiner Karte hier drauf.
Naja, aber du hast
nicht.
Das Thema aufgemacht.
Geh bitte auf die Straße, geh wieder von dumm und frag die Leute,
ja.
Hör mal, du bist ja jetzt hier ziemlich, also man sieht's ja, wie würdest du dich selbst, so, dann mach das doch mal.
Ja, aber
ja,
ganz ehrlich,
ja.
Aber das ist die Lösung, bevor sich da irgendwelche intellektuellen Gedanken drüber machen, was man sagen hat und nicht zu sagen hat, fragt
du,
man doch
du
die
hast
Leute
recht, aber ich fand die Idee einleuchtend,
ja.
Zu sagen, mehrgewichtig, du bist mehr muskulös, du bist mehr muskulös, ich bin weniger muskulös und da reduzieren wir
ist
uns beide
Frage,
nicht
als
drauf.
Wer?
Ja genau, als wer. Aber übergewichtig stellt natürlich Menschen immer
das
in so ein Licht von...
Aber der hat ein
Übergewicht. Da ist etwas zu viel, da ist eine Wertung drin. Und mehrgewichtig ist beschreibend. Das ist einfach mehrgewichter. Ja, siehst wie du willst, haben wir jetzt beide nicht so das große Thema
find
mit.
Finde ich jetzt auch nicht. Also finde ich jetzt auch nicht so passend. Vielleicht kann das uns irgendjemand mal sagen. Genauso, dir sind
wir
es
starten
ähnlich.
Einen Aufruf.
Ja.
Ja.
Also ganz ehrlich, weil das ist doch auch, wie man eine Entwicklung... Also einfach mal fragen. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und... Das Problem ist, sobald du fragst, wird ja schon fort die Keule ausgepackt und gesagt, oh, das darf man aber nicht. Aber so machst du doch keinen Prozess.
Ja, jetzt machst du ein Riesenthema auf.
Sorry.
Das ist eine eigene Folge,
ja,
Lukas. Okay. Da müssen wir noch mal eine eigene Folge draus machen, weil das ist ein sehr spannendes Thema. Da gebe ich dir recht. Das ist ja das, was offensichtlich dich und mich antreibt.
Ja.
Dieses ganze Verkomplizieren der Sprache, der Welt ist in meiner Sicht auch eher spaltend, anstatt zusammenführend und dann gewinnt am Schluss niemand und eigentlich wollen wir doch alle gut und gerne miteinander leben. Aber das ist eine riesige eigene Diskussion. Mich interessiert was ganz anderes, nämlich was du hast noch was Cooles in deinem Leben gemacht. Cool trifft's gar nicht so richtig, sondern es ist sehr stark, hat mich auch bewegt und es ist natürlich absolut herausragend. Du hast nämlich mal in deinem Leben Knochenmark gespendet.
Ach so, ja.
Ja, wusstest du gar nicht, worauf
ich
hinaus
ich hab jetzt echt gedacht, was kommt.
Du hast Knochenmark gespendet und du hast damit einem kleinen Jungen das Leben gerettet.
Ich hoffe... Also die Sache ist mit der Knochenmarkspende, dass das für mich auch total selbstverständlich war, dass ich mich da eintrage in diese Kartei, weil man ja auch ganz...
DKMS oder was ist das?
DKMS, genau. Dass man da oft genug hört, dass da gar nichts bei rumkommt. Aber ich habe tatsächlich zweimal eine Anfrage bekommen. Einmal hat sich's dann schon erledigt, bevor ich überhaupt zum Arzt gehen konnte. Denn das läuft so, dass man eine Anfrage bekommt. Dann gehst du zum Arzt, dann wird ein Bluttest gemacht, ob die Werte immer noch stimmen, wie dein Gesundheitsstatus aussieht. Also eine spezifischere Test wird da gemacht.
Ja.
Und das habe ich gemacht. Und dann ging das irgendwie immer so weiter, wo es dann hieß, ja, okay, und dann müssen wir jetzt dann das Knochenmark auch entnehmen. Und ich so, okay.
Krasser Moment.
Eigentlich ein krasser Moment, aber auch irgendwie so, ja, also mir wird ja nichts weggenommen, was mir fehlt. Ja. Und ich kann auch jemandem helfen. Es war eigentlich ein No-Brainer. Das Gefährlichste daran ist einfach die Vollnarkose. Mhm. So, und da ich zu dem Zeitpunkt jung und fit war.
Das wäre jetzt heute ein ganz anderer Status. Ganz anders. Müssen wir nochmal den ganzen Körper durchchecken. Eben. Da ist ab 30, sag ich dir, ist so viel Verfall. Jetzt sind wir schon 35.
Ja, also ich, du eben nicht.
Ich, also mein, ja.
Teile.
Teile von mir sind sehr jung.
Genau.
Genau. Du glaubst doch nicht, dass ich was hab machen lassen.
Nein.
Es ist alles nur Make-up, es ist die Kosmetikindustrie. Jetzt lass uns mal zurückkommen zu diesem herzerwärmenden Thema. Also mir ist auch egal, wie man dir das entnommen hat und ob deine Vollnarkose, offensichtlich bist du wieder wach. Mir ist wichtig, das ist doch unglaublich, also das ist doch so ein Meilenstein im Leben, zu sagen, krass, ich habe zumindest temporär einem einem sehr jungen Menschen, der gar nichts dafür natürlich kann, das Leben verlängert.
Ja.
Das ist doch krass, oder?
Also es ist, glaube ich, so 3 Monate nach der Spende kriegt man Anruf, wenn die wissen, dass das mit der Spende funktioniert hat, dass man zumindest die Info bekommt, in welchem Altersspektrum, welches Geschlecht und ich glaube, welcher Kontinent die Person ist.
Und wenn der Empfänger den Spender kennenlernen will, dann würde das gehen, wenn beide einverstanden sind.
Aber erst nach 3 Jahren. Also geht quasi, das ist nochmal eine gewisse Zeit, damit die Person hat, ein Leben sich aufzubauen und das Leben des Spenders weitergeht, damit da auch nicht, und das finde ich auch gut so, so eine Abhängigkeit entsteht, so eine Dankbarkeit der Person, des Spenders
nicht,
gegenüber.
Dass du deine IBAN wieder schickst und sagst, was war dir das jetzt eigentlich wert, dass du ja noch am Leben bist. Mich.
Ja, aber so Situationen gab es wohl mal.
Ja,
oder
klar.
Solche Situationen möchte man eben vermeiden. Ja, absolut. Und
aber du hast erfahren, es war ein kleiner Junge.
Ja, der war zwischen 3, also ich sag war, weil ich dann nach 3 Jahren gesagt habe, ich würde wirklich gerne Kontakt mit dem Empfänger aufnehmen, einfach nur, weil ich den Moment so schön fand zu erfahren, wohin das geht und dass es, und einfach weil ich wissen will, ob es funktioniert hat oder ob der Junge überlebt hat. Aber es gab halt keine Rückmeldung. Mhm. Das heißt, ich weiß nicht, ob das gewollt war, also ob die Familie absichtlich keinen Kontakt wollte oder ob der Junge halt vielleicht nicht überlebt hat. So, und das sind die 2 Sachen, die so ein bisschen mitschwingen. Und das ist immer noch so ein bisschen Thema, dass diese Unwissenheit. Und
ja, klar.
Auch wenn es nicht persönlich ist, keine Person ist, die ich kenne oder jemals kennengelernt habe.
Aber es ist wahrscheinlich die besonderste Verbindung mitunter, die du so haben wirst im Leben, dass da ein Mensch vor dir steht, wo du weißt, nicht weil dein Heldentum überhaupt nicht, sondern du weißt, krass, ich konnte durch die Herausgabe von etwas, ich konnte da wirklich was
bewegen. Das ist richtig schön, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, weil das nicht so präsent ist, aber ja, du hast recht.
Ja, jetzt wo du dran denkst, ist wieder bewegend.
Ne? Mhm.
Ja.
Mhm.
Ja, deswegen habe ich den Moment auch rausgepickt, weil das ist schon krass.
Ja.
Was meinst du, wie viele Menschen da sitzen und warten und es kommt kein Spender oder deren Leben einfach so vorbei ist und du konntest aber was tun und dir fehlt zwar was, das merkst du aber gar nicht, weil ist nicht wichtig.
Mhm.
Das ist schon groß.
Das stimmt. Schade eigentlich. Also auch schön. Ich hoffe wirklich, dass das funktioniert hat und die einfach nur gesagt haben, wir wollen das gar nicht mehr groß zum Thema in unserem Leben machen, weil das so eine scheiß Phase war.
Ja, auch verständlich.
Auch verständlich.
Menschen sind halt da. Ja, jeder sieht's halt anders.
Eben.
Ne?
Genau.
Ja.
Ja, das stimmt. Schön, vielen Dank für den Standpunkt nochmal.
War dir da nicht so bewusst? Also ich denke, wenn man sowas gemacht hat, also ich würde immer denken, boah, Meryl, egal, was du auf dieser Welt verzapft hast, aber eine Sache hast du gut gemacht, du hast irgendwie ein Leben, zumindest temporär retten können, wie cool.
Ja.
Das sind doch Dinge, die wirklich zählen. Und das wäre eigentlich auch fast so meine Frage an dich Richtung Ende. Was zählt denn alles?
So Momente. Also das ist das, was zählt. Dass ich das Gefühl habe, eine echte Verbindung mit jemanden oder einer größeren Gruppe eingegangen zu sein. Deswegen liebe ich die Moderation, weil ich das Gefühl habe, dass es da temporär ein Wir-Gefühl gibt. Deswegen liebe ich meinen Job, das Schauspiel, weil ich das Gefühl habe, dass im Theater dann temporäres Wir-Gefühl ist, worüber man reden kann. Deswegen liebe ich so Gespräche im Kleinen, weil ich das Gefühl habe, da ist so ein Wir-Gefühl entstanden, das auch über diesen Talk hinausgeht. Also ich wette, wir sehen uns nochmal im Leben und dann wird's schön sein. Und dass
ich sag mal, nächste Woche ist Cologne Pride, wir sehen uns wieder, ja.
Ja, aber ich weiß nicht, ob wir uns schon mal begegnet sind, bevor wir gequatscht haben und sich das Leben nur so gestreift hat.
Du meinst unsere Seelen oder unsere Körper?
Nee, unsere Körper. So, weißt du, es kann ja sein, dass wir uns schon
daran würde ich mich erinnern.
Ich auch. Nee, aber so, weißt du, das ist jetzt ja, eine Verbindung, die erstmal bleibt.
Und das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil ich ganz oft denke, ich hatte jetzt schon einige Gäste auf dieser Couch sitzen. Du bist übrigens die 20. Folge, glaube ich, oder die gut 20. Na, vielleicht nicht ganz.
Wie mein Alter.
Voll krass, wie wir das hier ab. Danke an die Redaktion an der Stelle, das habt ihr gut gemacht. Nee, aber das, ich denke ganz oft so, die Menschen sind natürlich wieder weg und die leben ihr Leben weiter, ne? Mhm. Und trotzdem habe ich eine Verbindung zu denen und weiß, wir hatten zumindest einmal für eine Stunde ein richtig schönes Gespräch mit Lachern, mit deeperen Sachen und das bleibt ja für immer. Ja. So, das ist total schön. Mhm. Pass auf, ich habe zum Abschluss noch, wir spielen ein Spiel sozusagen.
Ich liebe Spiele.
Mein rosa Koffer steht ja da nicht zum Spaß, sondern du wirst lachen, da sind früher meine Klamotten drin gewesen, heute sind da meine Träume und mein Mut sind da drin.
Schön.
Den habe ich aber schon, seit ich Kind bin, weil ich früher immer zum Vater musste besuchen und so, Eltern geschieden. Da sind jetzt Deep Notes drin und du nimmst dir den Koffer bitte, ziehst 3 Deep Notes und es sind nochmal 3 Abschlussfragen zum Schluss.
Okay.
Aber die werden schnell, spontan und schnell beantwortet.
Okay. Meinst du, dass ich das hinkriege?
Nee, weil bei Menschen, die auf der Bühne stehen und moderieren, ist das immer schwierig. Ja, deswegen sage ich ja kurz und knapp und spontan.
Aber auch mit so Anweisungen kann ich leben und arbeiten.
Ja, weil du Profi bist.
Weil ich Profi bin.
Ja.
Okay. Wie würdest du dich als Duft beschreiben? Holzig, vanillig, frisch. Reicht es dir als Antwort?
Ja, okay. Das war doch richtig schön. Jeder hat jetzt dich als Duft im Kopf.
Mhm.
Eine Duftmarke.
Ja. Shop now. Das sind 2.
Die du brauchst ja 3.
Nein, das möchte ich aber nicht.
Vielleicht wollten das Zwillinge sein?
Ja, okay. Was hat dich zuletzt wirklich überrascht? Deine Frage über das Knochenmark, über die Knochenmarkspende, oder meine Reaktion darauf, wie tief die Emotion dazu doch noch sitzt und wie präsent es eigentlich doch ist, obwohl ich das gar nicht mehr so präsent habe.
Mhm.
Hat mich wirklich sehr überrascht. Positiv.
Ja.
Aber auch emotional so ein bisschen. Bewegt.
Ja, schon wieder ein Arbeitstag.
Ja. Ich fahre jetzt erstmal 8 Stunden Bahn gleich, um dem wieder Raum zu geben. Das ist immer schön.
Wenn du Glück hast, sind es nur 4,5. Nach München ist eigentlich nicht so weit.
Das stimmt. Aber wir alle.
You never know.
You never know. Nach der letzten Geschichte hier. Mal gucken, ob es überhaupt fährt. Was hilft dir weiterzumachen in schwierigen Zeiten?
Ach, eine Frage, die ich so hätte auch stellen können. Wie praktisch, dass der Koffer sie noch bringt.
Ja, in schwierigen Zeiten. Also, was hilft, ist Essen, Sport. Und meine Arbeit, also und das Schauspiel, das ist witzigerweise, sind das Tools, ja, die nutze ich, um eine Rolle zu erarbeiten, aber mit denen kann ich auch sehr gut gucken, was ist bei der Rolle Lukas Sauer gerade schräg und was muss ich tun, um das wieder gerade zu biegen.
Wie schön, das war jetzt aber sehr auf den Punkt und sehr konkret, cool. Wow.
Das war die Aufgabenstellung.
Danke. Sag mal, Lukas, zum Ende hin, ich freue mich ja total, dass du da warst. Wenn die Menschen jetzt sagen, wow, der ist ja super inspiriert, ich brauche auch jemanden neben Meryl, der mir ein bisschen Mut ins Leben bläst und mich inspiriert, dann folge ich dir am besten auf Insta wahrscheinlich.
Am besten auf Instagram. Oder von Haustür zu Haustür.
Ja, das kann man ja nur bedingt eine Zeit lang bei dir machen.
Bis die einstweilige Verfügung kommt. Ja.
Die Dieb hat schon wieder geschrieben, ob du mit ihr ins Kino gehst.
Ja. Du kriegst dann Post vom Anwalt.
Ja. Ja. Nee, also am besten über Social Media mit dir in Kontakt bleiben, weil da kriege ich auch mit, wo stehst du eigentlich gerade auf der Bühne, Theater, TV und so weiter. Cool.
Mhm. Ja.
Das ist doch schön.
Ja, und es ist vielleicht schön, schaffen wir da eine kleine, nicht neue, aber vielleicht kommen da 2 Communities zusammen, die sich auch schon haben finden wollen und noch gar nichts voneinander wussten. Ich freue mich auf, dass wir das gemacht haben und auf alles, was daraus entsteht.
Ja, ich mich auch, Lukas. Ich mich auch. Komm gut nach München. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Ihr Lieben, es geht ja immer so schnell, dass dieses Gespräch schon wieder vorbei ist und wir sind ja einmal komplett durch verschiedene Welten gegangen. Wir haben über die Fernsehwelt gesprochen und wie es dort so ist. Wir hatten sehr emotional jetzt zum Schluss die Knochenmarkspende, wie ich finde, ein sehr außergewöhnliches Ereignis. Auch der Hint hier an dich von mir persönlich, registrier dich doch mal bei der DKMS. Vielleicht kommt nie was und vielleicht kannst du Leben retten. Fand ich persönlich für mich einer der inspirierendsten Momente, aber natürlich auch sehr viele lustige, wie das halt immer so ist. Ne? Wenn wir in der der Community zusammenkommen. Ich habe mich total gefreut, dass Lukas da ist. Ich schätze es sehr, dass er eben nicht nur auf der Bühne rumrennt, um sein Ego zu befriedigen, sondern dass er sagt, nee, ich habe hier schon auch eine Mission. Ich möchte Menschen Mut machen. Und er geht mit so viel Leichtigkeit und Optimismus dabei voran. Und das ist mehr als authentisch. Ich saß diesem jungen Mann hier gegenüber. Es war eine Freude für mich. Wenn es dir genauso gut gefallen hat, dann abonnier doch einfach diesen Podcast. Dann verpasst du nämlich gar kein Gespräch mehr. Juhu! Und wenn du uns ein Kompliment aussprechen möchtest, dann gibst du einfach 5 Sterne. In diesem Sinne, mach's gut, alles Liebe und bis zur nächsten Folge. Deine Meryl.